Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich hege eine gewisse Faszination für Orte am Ende der Welt. Ich hege sie in meiner Familie alleine, weil die meistens im Eis liegen und meine Frau keine Eisorte mag, weil ihr dann immer kalt wird. Aber ich mag das. Irgendwie finde ich Orte am Ende der Welt total spannend. Kennt ihr solche Orte am Ende der Welt? Und wenn ja, was sind das für euch für Orte? Arktis. Das Nordkap. Du warst schon da, ne? Und ist das so ein bisschen wie Ende der Welt? Definitiv, ja? Okay. Nordkap, jawohl. Was haben wir noch für Orte am Ende der Welt? Ja, stimmt. Ödelsheim, Campingplatz, Niedersachsen. Das ist auch am Ende der Welt. Noch irgendwelche Vorstellungen? Eine noch vielleicht? Jetzt haben wir vier, aber keiner hat es verstanden. Hawaii und Neuseeland, also genau fast entgegengesetzt, genau. Für mich gibt's so zwei, ich habe mir in der Vorbereitung Gedanken gemacht, was sind für mich die Orte am Ende der Welt. Das ist einmal ein Ort, an dem ich war nach dem Abitur in Brasilien. Das ist ein Ort mitten im Busch. Dahin musste ich fliegen, mit dem Bus fahren 6 Stunden, dann mit dem Schiff nochmal fahren für 2 Stunden oder so. Und dann war man auf einer Insel und es war wirklich von allem abgeschnitten. Ja, das war auch sehr spannend. Und dann konnte man von dieser Insel zu weiteren Inseln fahren. Das hat sich dann noch mehr wie Ende der Welt angefühlt. Und für mich ist der Klassiker aller Weltenden Feuerland. Ja? Chile ganz unten, Kap Südamerika, einmal rumfahren, da gibt's Schiffwracks noch und nöcher. Das ist für mich das ist für mich der klassische Weltendenort. Nun ist das ja mit dem Ende der Welt auf einer Kugel ein bisschen schwierig mathematisch, ne? Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat eine Kugel kein Ende. Es macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Und trotzdem existieren ja in unserem Kopf so Orte, die das Ende der Welt für uns bedeuten. Und heute werden wir uns auch um so einen Ort am Ende der Welt kümmern, doch dazu später mehr. Wir haben es ja in der Textlesung schon ein bisschen anklingen gehört. Ich lese nochmal die ersten 3 Verse unserer Geschichte, diesmal nach der Übersetzung der Basisbibel. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai: Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffa kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er dem Herrn aus den Augen zu kommen. Wie Hartmut das gerade schon angekündigt hat, stehen wir am Beginn einer Predigtreihe, die wir im September miteinander erarbeitet haben. Und wir haben uns einer Geschichte gewidmet, die über das christliche Spektrum hinaus bekannt ist. Sie hat eine gewisse Weltberühmtheit erlangt. Das mag daran liegen, dass man diese Geschichte sehr gut erzählen kann, sie einen fantastischen Spannungsbogen und ein offenes Ende hat. Das ist wirklich ganz toll zu erzählen. Und sie ist natürlich irgendwie auch ein bisschen spektakulär. Da sitzt dann, Hartmut hat es nicht mehr gelesen, die letzten Verse sozusagen, die habe ich ihm unterschlagen. Aber in 2 Vers 1 geht es dann weiter, dass dann ein Fisch kommt und den Jona verschluckt. Diese Geschichte ist schon ein bisschen spannend und weckt ein bisschen die innere bildliche Vorstellungskraft, zumindest bei mir. Viel wissen wir ja nicht von Jona. Wir wissen, er ist der Sohn des Amittai. Ach so, ja genau, der Amittai, richtig, genau. Ja, wer ist denn jetzt Amittai? Weiß auch kein Mensch. Ne? Also, wir wissen nichts über Jona, wir wissen einfach gar nichts. Wir wissen, er ist der Sohn des Amittai und wir wissen aber mehr nicht. Wir wissen nicht, was er für einen Beruf hat, wir wissen nicht, was er für eine Familie hatte und so weiter und so fort. Es bleibt alles irgendwie im Dunkel stecken. Es geht offensichtlich nicht so sehr darum, wo er herkommt, außer dass er der Sohn des Amittai ist. Und er ist Prophet. Aber Prophet muss man nicht im Hauptamt ausüben, das ist genauso wie bei den Pastoren auch, man muss das nicht im Hauptamt ausüben, man kann das auch ehrenamtlich tun und so war es beim Propheten auch. Manche waren hauptamtlich, manche haben das nebenbei gemacht. Auch das wissen wir bei Jona nicht so ganz genau, wie er das gestaltet hat, aber wir wissen, er ist Prophet. Das wissen wir. Und ein Prophet ist jemand, der etwas weitergibt, was Gott ihm gesagt hat. Was Gott ihm aufgetragen hat, was Gott zu ihm geredet hat. Und genau so beginnt ja auch das Buch Jona. Bei Luther heißt es, das Wort des Herrn geschah an Jona. Bei uns, was ich gerade gelesen habe, war, das Wort kam zu Jona, das Wort Gottes kam zu Jona. Und so heißt auch mein erster Punkt, Gott redet. Gott redet und beauftragt. Es geschah das Wort des Herrn an Jona. Das ist eine Formulierung, die in der Bibel über 100 Mal vorkommt. Das ist keine außergewöhnliche Geschichte, die Jona erlebt. Das Wort des Herrn geschah, passiert oft. Prinzipiell ist eigentlich die ganze Bibel eine Geschichte von der Offenbarung Gottes, vom Reden Gottes an den Menschen. Gott redet und kommuniziert, man möchte fast sagen, unentwegt. Warum? Warum macht er das? Weil er es kann. Weil er es kann und weil er es will. Es ist sein ausgesprochener Wille, mit den Menschen zu reden. Und das ist Teil, haben wir das schon ein bisschen anklingen lassen, worum es im Jona-Buch geht, das ist Teil seiner Gnade. Wenn Gott redet, hat das immer etwas mit Gnade zu tun. Wenn Gott sich den Menschen offenbart und zuwendet, was er ja in Jesus dann in unfassbarer Form gemacht hat, dann ist das Gnade. Gott redet, weil er es kann und weil er gnädig ist. Die Bibel ist letztlich ein ganz großes Kommunikationswerk, ein Kommunikationsgeschehen zwischen Gott und dem Menschen. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Dass sich diese Texte seit weit über 3000 Jahren bewährt haben. Da haben Menschen irgendwann mal etwas mit Gott erlebt. Haben das weitererzählt, zunächst mündlich. Haben das dann angefangen, irgendwann aufzuschreiben, was sie mit Gott erlebt haben, was ihre Väter mit Gott erlebt haben. Und haben diese Texte weitergegeben. Und offensichtlich hat das Menschen bewegt. Denn die Texte sind nicht einfach verloren gegangen, was mit vielen Texten tatsächlich passiert ist. Wir haben nicht mehr alles da, was mal aufgeschrieben worden ist vor vielen tausend Jahren. Aber diese Texte, die wir in der Bibel haben, die wurden offensichtlich immer weitergetragen und haben Menschen über die Jahrtausende bewegt und beschäftigt. Bis zum 30.10.2022. Bis heute. Beschäftigen und bewegen die Texte dieses Buches Menschen. Ja, sie sprechen nicht selten direkt in das Leben von Menschen hinein. Noch heute werden Menschen dadurch erschüttert, beauftragt und gesandt durch das, was hier drin steht. Während der Predigtvorbereitung kam mir die Geschichte einer Missionarin, die das genauso erlebt hat. Der eine oder andere kennt sie vielleicht. Gladys Aylward. Wer kennt Gladys Aylward? Wer kennt die Geschichte von Gladys Aylward? Oh, das sind gar nicht so viele. Das verwundert mich fast ein wenig. Es ist eine Geschichte, die ich als Kind gehört habe, auf Kassette, in den 80er Jahren. Eine Geschichte einer britischen Missionarin. Und die ist im Übrigen gar nicht, hat fast die gleichen Wurzeln wie die Marburger Mission. Gladys Aylward hatte irgendwann den Eindruck, nachdem sie sich bekehrt hatte, sie war Dienstmädchen in einem Haushalt, dass Gott sie nach China sendet. Und sie bewarb sich daraufhin bei der China-Inland-Mission. Die sollte uns vielleicht etwas mehr ein Begriff sein. Und sie konnte dort auch anfangen, wurde dann aber in ihrer Ausbildung abgelehnt. Prinzipiell erfuhr sie in ihrer Berufung eigentlich nur Ablehnung. Kein Mensch hat ihr das abgenommen, dass Gott sie beruft. Wie krass ist das denn? Ihr Vater ist der härteste unter allen. Ihr Vater sagt im Prinzip, sie ist ein Taugenichts. Sie kann nichts. Er fragt sie, was bist du denn? Bist du Krankenschwester? Nö. Kannst du lehren? Nein. Das Einzige, was du kannst, ist reden. Reden, reden, reden. Und er ist richtig zornig. Aber die Gladys Aylward lässt sich nicht davon abbringen. Und sie betet zitternd. Und dann, ich zitiere, dabei kommen ihr wunderbar ermutigende Bibelworte in Erinnerung, wie: Ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Von diesen Worten geht eine solche Kraft aus, die mächtiger ist als Vaters böse Worte und ihr Herz mit Frieden füllt. Und so wächst in ihr das Vertrauen, dass der Herr alles Nötige für sie tun wird. Man kann die Geschichte im Internet lesen. Gibt es ein ganzes Buch im Internet, kann man einfach frei lesen. Total spannend. Ich habe die als Kind oft gehört. Das Wort Gottes hat sie getroffen und sie gesendet gegen allen Widerspruch, gegen alles das, was gegen sie stand. Auf das Reden Gottes darf, ja muss geantwortet werden. Gott hat uns nicht als Robotoren geschaffen, sondern als verantwortliche Wesen. Wir haben eine Verantwortung. Wir müssen antworten auf das, was Gott zu uns redet. Wir müssen uns dazu verhalten. Und sowohl Gladys Aylward als auch Jona antworten auf Gottes Rede. Und sie haben Gottes Rede klar vernommen. Für beide besteht kein Zweifel, dass Gott geredet hat. Ich habe festgestellt, dass ich in Predigten ganz oft darüber rede, ob Gott geredet haben könnte. Und versuche ganz oft die Zweifel diesbezüglich auszuräumen, dass Gott redet. Aber ich habe festgestellt, dass ich wenig darüber rede, dass Gott redet. Und dass wir vielleicht auch solche Momente haben in unserem Leben, wo wir ganz genau wissen, dass Gott geredet hat. Und wo es auch keinen Zweifel gibt, dass Gott geredet hat. Für Gladys Aylward und für Jona gab es keinen Zweifel, dass Gott geredet hat. Die Frage ist nur noch, wie sie antworten. Wie antwortest du? Wie antwortest du auf Gottes Reden? Und ich glaube, dass hier der ein oder andere im Raum sitzt, der das auch ganz genau weiß, dass Gott geredet hat. Heute, das ist keine Predigt diesmal für den Zweifel, ob Gott geredet hat. Darüber habe ich auch schon gepredigt. Heute ist die Predigt für die Menschen, die ganz genau wissen, Gott hat in mein Leben geredet, aber ich habe noch nicht geantwortet. Jonas, nein. Zweiter Punkt. Ich möchte es so sagen, Jona antwortet ganzheitlich. Ist ja heute modisch, ne? Ganzheitlich zu leben. Jona sagt nicht nur Nein, sondern der macht Nein. Jona geht weg von Gott. Er sagt zum Auftrag Gottes Nein und er flieht an das sprichwörtliche Ende der Welt. Da haben wir es von Anfang, ne? Mein Einstieg, das Ende der Welt. Er flieht an das sprichwörtliche Ende der Welt. Warum um alles in der Welt denn Tarsis? Jetzt kommt dein Einsatz, Ben. Du bist vorbereitet. Da unten, irgendwo da, befindet sich, kannst ja mal rumkreisen, bei diesem roten Penüpsel, da befindet sich Tarsis. Spanien hat auch so eine Hafenstadt da unten. Da möchte der Typ hin. Da möchte Jona hin. Das ist in der damaligen Vorstellung kurz bevor man runterfällt. Ne? Also Erdplatte, kurz danach geht's abwärts. Da flieht er hin. Warum? Warum meint Jona, dass da Gott nicht ist? Wo er doch, ich zitiere unseren Bibeltext, Jona 1, Vers 9, wo er doch genau weiß, dass der Herr der Gott des Himmels ist, er hat das Meer und das Festland geschaffen. Gott ist doch auch da, oder? Er hat das doch geschaffen. Das macht keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Weil nur, weil Gott das geschaffen hat, heißt das in der damaligen Vorstellung noch lange nicht, dass Gott da ist. Wir lesen aus Jesaja 66 und wir können vielleicht annehmen, dass Jona das wusste. Jesaja 66, Vers 18 und 19. Ich werde kommen und Menschen aller Völker und Sprachen zusammenrufen. Sie kommen und sehen, wie herrlich ich bin. Ich stelle ihnen ein Zeichen auf, das ihnen den Weg weist. Einige von ihnen, die das Gericht überlebt haben, sende ich als Boten in die ganze Welt. Und jetzt kommt's, sie ziehen nach Tarschisch, Pul und Lud, nach Meschech, Tubal und Javan, bis zu den fernsten Inseln gelangen sie. Sie erreichen Menschen, die noch nie von mir gehört und meine Herrlichkeit nie gesehen haben. Zwei Sachen. Man hat von Gott noch nie etwas dort gehört und seine Herrlichkeit, das ist ein wichtiger Begriff im Alten Testament, seine Herrlichkeit war noch nie dort. Jona konnte also davon ausgehen, dass das ein relativ sicherer Ort ist, wo Gott nicht redet. Der Jona wollte nicht mehr, dass Gott redet. Jona wollte weg vom Reden Gottes. Jona wollte an einen Ort, wo er sicher sein konnte, da redet Gott nicht. Denn da wurde noch nie von Gott geredet, da wird auch in langer Zeit noch nicht von Gott geredet und da hat man von seiner Herrlichkeit auch noch nichts gesehen. Hier bin ich offensichtlich aus den Augen Gottes. Hier ist kein Redebereich Gottes. Und ihr Lieben, ich habe mich da mal ein bisschen hineinversetzt in die Lage von Jona. Ich kann ihn verstehen. Ich kann diesen Menschen verstehen. Wir stellen Jona so oft als dummdödeligen Propheten dar, der ungehorsam ist. Aber mal ganz im Ernst. Der Auftrag, den Jona bekommt, ist doch irre. Ich würde es genauso machen. Das ist erstens die Angst, die persönliche Angst. Wieso sollte denn der Jona nach Ninive gehen und den Leuten da sagen, hier übrigens, das, was ihr da macht, schwierig, Gott mag das nicht so gerne. Es wäre genauso, wenn ihr den Eindruck auf einmal habt, dass Gott euch sagt, geht nach Moskau auf den Roten Platz und sagt dem Putin, das, was er in der Ukraine tut, ist Sünde. Ich möchte einen sehen, der hier im Gottesdienstsaal sitzt und sagt, klar, Gott hat mir das gesagt, ich gehe gleich morgen los und ich weiß, ich werde nie wiederkommen. Das ist Selbstmord. Ich kann Jona verstehen. Das ist die nackte Angst, die totale Überforderung. Dann kommt die politische Angst dazu. Eine berechtigte Angst. Denn Ninive war ein feindliches Volk. Eine dauerhafte und ständige Bedrohung für Israel. Und Jona wusste wahrscheinlich, dass wenn der Gericht ankündigt, Gott mindestens so fair ist, dass sie umkehren können. Und was ist denn, wenn Gott gnädig ist? Wir nennen das als Theologen die Angst vor der universellen Gnade Gottes. Es wäre nämlich für Israel viel besser, wenn Ninive brennt. Und die Befürchtung, die Jona hat, wird ja in 4 Vers 1 dann auch deutlich. Ich habe es immer gewusst, sagt Jona, du bist gnädig. Und jetzt haben wir den Salat. Ninive existiert weiter, ich stehe A da wie ein Blödmann und B werden die wahrscheinlich Israel demnächst überfallen. Das ist eine politische Angst. Es wäre besser, wenn Ninive nicht mehr ist. Der Jona hat einfach eine wahnsinnige Überforderung. Ja, wir predigen sehr oft über den lieben Gott, der uns auch nicht überfordert, der immer mit uns ist, der uns auch mal die Schulter tätschelt, wenn es uns nicht so gut geht. Das, was der Jona da erlebt, ist genau das Gegenteil von dem. Von dem lieben Gott, der uns auch im Leben in Ruhe lässt. Na? Wir haben ja ganz oft so ein Gottesbild, wo wir sagen, ja, ich glaube an Gott, solange er mir aber dies, das und jenes lässt. Wir haben ja auch so ein paar Bedingungen, die wir stellen, die nicht angetastet werden dürfen. Die No-Gos für Gott sind. Das ist keine Geschichte von einem netten Sonntags-Nachmittagskaffee. Das müssen wir so festhalten. Und wisst ihr, was den Jona überfällt? Wir haben es vorhin in der Textlesung gehört. Der sitzt auf dem Schiff und der pennt. Der pennt aber nicht irgendeinen Traum oder einen Schlaf, sondern der schläft einen Ohnmachtsschlaf, den wir auch an anderer Stelle in der Bibel erfahren. Das ist der gleiche Ohnmachtsschlaf, den Adam überfällt, als er eine Begegnung mit Gott hat und Gott beschließt, dass er ihm eine Frau zur Seite stellt. Der Abraham, der hat auch so einen Ohnmachtsschlaf. Und auch sehr schön beschrieben ist so ein Ohnmachtsschlaf im Buch Daniel. Der Daniel hat gleich 2 Ohnmachtsschläfe. Das sind nicht einfach Schläfe der Erschöpfung, sondern das sind bei Daniel heißt es so schön, es entwich ihm alle Farbe aus dem Gesicht. Und er fiel, seine Beine gaben nach und er fiel in einen Schlaf, der ohnmachtsartig war. Es kann also sein, dass wenn Gott in dein Leben spricht, du auch in so einen ohnmachtsartigen Schlaf fällst. Das ist ein Schlaf der totalen Überforderung. Der totalen Erschütterung. Da trinkt man keinen Kaffee mehr. Da ist man nur noch fertig. Und ja, ich kann Jona verstehen. Ich kann ihn verstehen, warum ihn das alles so fertig macht, wenn wir uns das einfach mal ein bisschen tiefer vor Augen führen, was den da erwischt. Reden Gottes kann ganz schön herausfordernd sein. Und das Reden Gottes lässt uns sicherlich auch erschrecken und fürchten. Ich habe das selber immer wieder erlebt. Die Zuwendung Gottes besteht aber auch darin, dass er uns nicht lässt und auch nicht abschreibt. Und das ist auch Gnade. Gott handelt eben nicht wie in der Wirtschaft, nach dem Motto, ja, wie konnte ich auch so blöd sein, den Jona zu fragen? Meine Güte, hätte ich mal so eine Persönlichkeitsanalyse beim Jona gemacht, hätte ich mir auch klar sein können, dass der nicht passt. Dass der zu schwach ist, dass der auch so ein Wankelmütiger ist. Der hat doch schon den Namen Jona. Da steckt doch schon alles drin, Taube, flatterig. War doch logisch. Naja, nehme ich hätte Matthias. Nee. Gott hält an Jona fest. Er geht dem Jona hinterher. Gott geht ihm hinterher und ist mit ihm auch in seinem Abgrund. In seinem Abgrund des Zweifels, in dem Abgrund in der Dunkelheit des Meeres, auch da ist Gott Jona nah. Denn er ist ja der Schöpfer des Himmels und der Erde, das heißt, seine Hand ist auch am Meeresgrund. Ich glaube, liebe Gemeinde, es gibt Grund, an Gott zu verzweifeln. Das glaube ich. Ich glaube, das liegt daran, weil er einfach unser Denken überschreitet und übersteigt. Aber ich weiß auch, dass seine Hand auch an die Tiefen meines Ozeans reicht. Meiner Angst und meiner Panik. Und dass, wenn ich mit Gott unterwegs bin, er auch mir einen Fisch schenkt. Ja, das ist nicht besonders lecker im Bauch des Fisches. Ich habe immer so eine Fischromantik gehabt, dass da so ein Stuhl wäre und so ein Kerzlein. Nein, es ist eher eklig. Ja, aber er lebt. Gott ist da. Gott ist auch in der Tiefe deines Ozeans. Und er rettet auch aus deiner Verzweiflung. Und das Spannendste finde ich, dass sein Ja, dass das Ja Gottes zu Jona, auch zu Ninive, größer ist als das Nein des Jonas. Gottes Ja ist größer als mein Nein. Und aus meinem Nein, aus meinem Weglaufen vor der Allmacht Gottes, vor der Gnade Gottes, macht Gott am Kreuz mit Jesus ein Ja. Aus meinem Minus macht Gott am Ende meiner Geschichte ein Plus. Sein Ja ist immer größer als mein Nein. Und meine Neins können ja auch sehr vielfältig sein. Vielleicht sitzen hier Menschen, die schon seit langem den Eindruck haben, Gott beauftragt mich zu einer gewissen Aufgabe. Aber ich habe immer ein Nein gehabt. Vielleicht ist es die Aufgabe, dich mit deinem Nachbarn zu versöhnen, mit dem du seit Jahren im Streit liegst und sagst, boah, nee, Gott, ich höre das zwar die ganze Zeit, aber lieber sterbe ich, als zu dem zu gehen. So krass ist es. Vielleicht ist es dein Auftrag, dich endlich auf den Weg zu machen und dein Nein durch Gottes Ja aufzuweichen und zu ersetzen. Vielleicht, und solche Predigten hört man auch nur noch sehr selten, vielleicht sitzen hier aber auch Menschen, die seit Jahren darüber nachdenken, ist nicht eigentlich Gottes Reden schon seit langem klar, dass er mich im hauptamtlichen Dienst haben möchte. Vielleicht auch als Missionarin oder als Missionar haben möchte. Aber ich fühle mich immer zu schwach, zu gering und warum ich und überhaupt? Und ich bin doch, wenn ich mir die ganzen Leute angucke, nee, ich bin es nicht, ich kann das nicht, ich bin bestimmt nicht. Könnte es sein, dass Gottes Ja größer ist als deine Einwände und deine Vorbehalte? Vielleicht redet Gott auch seit Jahren zu dir, dass du dich zu einer gewissen Aufgabe bereitstellen lässt im Kontext des Reiches Gottes, vielleicht auch in der Gemeinde hier in der Stadtmission Wolfsburg, aber du hast triftige Gründe, Nein zu sagen. Und ja, die sind triftig. Menschlich gesehen sind die alle logisch und alle gut. Aber könnte es sein, und die waren bei Jona auch gut, ne? Jona hatte gute Argumente zu sagen, ich gehe nicht nach Ninive. Könnte es sein, dass Gott dir aber ein Ja entgegenhält? Dass du vielleicht jetzt unruhig auf deinem Stuhl hin und her rutscht und merkst, ja, da war es wieder, da war das Reden Gottes wieder. Liebe Gemeinde, ich kann das Nein sehr, sehr gut verstehen. Und gleichzeitig möchte ich lernen, darauf vertrauen, weil Gottes Ja größer ist als mein Nein, vielleicht doch ein zögerliches, und ich sage bewusst, ein zögerliches Ja zu Gottes Reden zu geben. Weil ich weiß, dass das Beste, was mir in meinem Leben passieren kann, auch wenn es sich komisch anfühlt und mich vielleicht auch überfordert, aber das Beste, was mir in meinem Leben passieren kann, ist das Reden Gottes in mein Leben hinein. Das Beste, was mir passieren kann, ist die Gnade Gottes in meinem Leben. So abstrus es noch ist, aber das Beste, was mir passieren kann, ist die Gegenwart Gottes. Sie ist allemal besser als der gottferne Ort, wo ich meine, dass Gott nicht ist. Und so lade ich dich ein, dein Nein zu überdenken und zu überlegen, ob es vielleicht doch Sinn macht, was Gott dir schon seit Jahren sagt. Amen.